Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Man muss nicht die Serie Narcos auf Netflix geguckt haben, um mitbekommen zu haben, dass Mexiko ein gefährliches Land ist. Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco gehören seit Jahren zu den Städten mit der höchsten Mordrate des Planeten. Gewalt ist nicht ungewöhnlich in Mexiko. Im letzten Jahr wurden rund 100 Menschen in Mexiko ermordet. Täglich. Was muss also passieren, damit dieses Land plötzlich hochschreckt? Was muss passieren, damit plötzlich wieder hektisch über den Drogenkrieg gesprochen wird? Zum Beispiel das hier.
The sound of gunfire.
In a dramatic assassination attempt.
The head of public security in Mexico City was wounded.
Omar Garcia Harfuch erlitt mehrere Schussverletzungen. Zwei seiner Leibwächter wurden bei dem Angriff getötet.
Das Cartel de Jalisco Nueva Generación, das ist eines der brutalsten, größten Kartelle Mexikos, die sehr stark expandiert haben in den letzten Jahren. Die haben ein fast 30-köpfiges Killerkommando entsandt, die da mitten im Herzen von Mexiko-Stadt, also die Hauptstadt, die eigentlich als relativ sicher gilt, zugeschlagen haben. Und diese Killer haben dann also das Fahrzeug des Polizeichefs gestoppt mit ihrem Lastwagen, haben das Feuer eröffnet. Wenn man sich Fotos ansieht von dem Fahrzeug, von dem Polizeichef, ist der halt von Kugeln völlig zerfetzt, also durchlöchert. Und ihn haben drei Kugeln getroffen, aber er hat diesen Anschlag überlebt. Seine beiden Bodyguards und eine Passantin sind aber ermordet worden.
What we're seeing now is the new generation. Cartel, very violent cartel, being run by an individual by the name of El Mencho, Ruben Cervantes. He's a person that we would consider as public enemy number one, yes.
There's now more than 30,000 killings in Mexico a year.
Ja, El Mencho ist der Chef des Kartells Jalisco Nueva Generación, die neue Generation Jalisco. Jalisco ist der Name eines Bundesstaats. In Mexiko, Hauptstadt ist Guadalajara, die zweitgrößte Stadt des Landes. Und dieses Kartell ist in den vergangenen Jahren sehr prominent aufgetreten. Es hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es eben vor allem auch Morde an Politikern und an Polizisten begangen hat, was das Sinaloa-Kartell oder andere Kartelle nicht so sehr gemacht haben, nicht? El Mencho soll ein ehemaliger Polizist sein, aus sehr einfachen Verhältnissen, aus dem Bundesstaat Michoacán. Ein Mann, der aber auch ein großes Geltungsbedürfnis hat. Darin ähnelt er dem berühmten El Chapo, der in den USA im Gefängnis sitzt. Viele, mit denen ich gesprochen habe, viele Experten, die sagen, dass das im Grunde genommen die Attacke auf den Polizeichef und auch auf andere, die noch auf der Liste stehen, des Jalisco-Kartells, dass das eine Reaktion ist auf die Auslieferung des Sohnes von El Mencho. Der sitzt in den USA im Gefängnis. Und seine Tochter, die den Sohn besuchen wollte in den USA, die wurde dabei auch festgenommen. Und das ist dann so ähnlich wie in Kolumbien damals in den 80ern unter Pablo Escobar, als sich auch die Kartelle gewehrt haben gegen die Auslieferung mit Attacken auf Politiker.
Wir sprechen heute in 8 Milliarden über den Drogenkrieg in Mexiko, der so ganz anders ist als im Fernsehen. Ich habe für diese Folge mit gleich drei Leuten gesprochen. Zwei davon haben Sie bereits gehört, nämlich meine Kollegin Sonja Peter-Anderl, die für den Spiegel aus Tijuana berichtet, ebenso wie mein Kollege Jens Glüsing, der für den Spiegel aus Mexico City schreibt. Am ausgiebigsten aber werde ich in dieser Folge mit Professor Dr. Edgardo Buscaglia sprechen, für viele eine der weltweit führenden Koryphäen auf dem Forschungsgebiet organisierte Kriminalität. Buscaglia unterrichtet und forscht derzeit unter anderem in New York an der Columbia University und in Mexiko. Er berät seit vielen Jahren weltweit Regierungen und ist durch ein großes Informantennetzwerk auch in die Kartelle hinein nicht selten besser informiert als offizielle Stellen, was er im Übrigen auch im Laufe dieses Podcasts unter Beweis stellen wird. Bevor ich aber mit Professor Buscaglia über Mexiko spreche, noch eine Frage an meinen Kollegen Jens Glüsing, die ich für sehr wichtig halte. Jens, dass Mexiko ein Land ist, das von ein paar wenigen straforganisierten Kartellen dominiert wird, ist zwar als Klischee bekannt. Du würdest aber diese Darstellung ein wenig anzweifeln, nicht wahr?
Ja, so ist es. Also die International Crisis Group, eine eigentlich recht gut informierte internationale NGO, die sich mit Konfliktforschung befasst, die hat 198 verschiedene organisierte kriminelle Banden in Mexiko gezählt. Und da geht es fröhlich durcheinander. Das sind nicht nur Drogenkartelle. Kartelle in dem Sinne ist das Einzige, was man vielleicht als Kartell bezeichnen könnte, wäre das Sinaloa-Kartell. Das hat noch am ehesten so die Struktur, wie es vielleicht beim Cali-Kartell war. Die haben viele Politiker bestochen und eingekauft und haben eigentlich ein eher Low-Profile gefahren unter dem jetzigen Chef, der Chapo, der alte Chef sitzt ja in den USA im Gefängnis. Aber im Großen und Ganzen ist die organisierte Kriminalität in Mexiko sehr zersplittert und mehr horizontal als vertikal organisiert und vor allem sehr lokal organisiert. Das heißt, man muss sehr in die Regionen gucken. Und das sind keine starren Organisationen mit einer festen Hierarchie, sondern man muss sich das eher sehr fließend vorstellen. Die gehen Bündnisse ein auf regionaler Ebene, verfeinden sich dann aber auch wieder, bekämpfen sich. Und viele dieser Organisationen sind auch mittlerweile in Bereichen tätig, die mit dem klassischen Drogenhandel gar nichts zu tun haben. Also etwa Schutzgelderpressung, sie sind beteiligt am Abbau von Edelmetallen, aber am Anbau von Avocados im Fall von Michoacán und Jalisco. Kartelle in dem Sinne, da hat man oft eine falsche Vorstellung. Das kommt natürlich auch durch die Fernsehserien, die Narcos, die wirklich gut gemacht sind, aber eben mit der Realität zum Teil noch wenig zu tun haben. Es sind nicht so rein personalisierte, hierarchische Organisationen, wie das im Fernsehen ist. Ne?
Die Lage, welch Überraschung, ist also komplexer. Und es gibt kaum jemanden, der besser geeignet wäre als der Mann, mit dem ich gleich sprechen werde. Er forscht seit Jahrzehnten zum Thema internationale Kriminalität. Und ich freue mich sehr, dass Edgardo Buscaglia heute bei 8 Milliarden ist. Und an dieser Stelle noch eine Anmerkung vorab. Ich habe mit Professor Buscaglia auf Englisch gesprochen. Wer das Gespräch im Original hören möchte, hört einfach weiter. Und wer insbesondere auf mein Englisch verzichten kann und das Ganze lieber in einer übersetzten Variante hören möchte, der springt jetzt auf Minute 29 und hört von da einfach weiter. Professor Buscaglia, why is it that Mexico appears to be specially prone to organized crime?
Now, organized crime operates all over the world. Canada, Germany, all countries around the world have criminal networks involved in complex crimes from illegal gambling, prostitution, money laundering. Germany has a lot of that. But organized crime in countries with strong institutions, like in Germany, organized crime behaves in a silent manner. They do not commit crimes against humanity. You don't see common graves. You don't see forced disappearances in Germany. You don't see bodies hanging from bridges in Germany. In countries where the state is extremely weak and extremely captured by organized crime, there you see criminal networks operating with that extreme kind of violence, like you saw in Mexico City, when the chief of police, who has the status of a minister of the state, was attacked by a paramilitary group composed of 29 people. So organized crime behaves with extreme violence, like in Mexico, by kidnapping thousands of people every month, by operating with forced disappearances and all kinds of extreme violence, because many portions of the state have been captured by organized crime. And these groups compete among each other. The Sinaloa cartel, the cartel of Jalisco Nueva Generación, New Generation, they compete among themselves in order to capture not only the markets that they want to control, drugs, human trafficking, migrants trafficking, smuggling, and all kinds of goods and services are subject to trafficking. Not only that, they compete in order to capture public officials. When they see that one public official in the state of Sinaloa is working for one criminal network, there comes another criminal network to assassinate the politician in order to place another politician in its place. The aim of organized crime in Mexico is to control the state.
This means that a killed politician may have worked for a cartel, right?
You have to study the case, analyze the case one by one. You cannot apply a general rule. The politician may be assassinated because the criminal network that assassinates the politician thinks that the politician is working for the opposite group, or the criminal network may think and feel that the politician is causing damage to their network through state institutions. And the latest attempt against the life of the Minister of Security of the Mexico City is a case where you can clearly see that the cartel of Jalisco, Nueva Generación, was being subject to a police operation, closing down many of their businesses in Mexico City in the past 6 months. You see that the financial intelligence unit within the federal government was freezing thousands of millions of pesos in the past year. So clearly, the act of violence against the police chief 2 weeks ago was caused by the fact that the cartel, the criminal network, was feeling the pain. The state was doing what they were supposed to do.
So again, what makes Mexico so special in this regard?
So the existence of organized crime in Mexico is very much attached to the history of the state in Mexico. Organized crime in Mexico has always been political organized crime. The difference between organized crime and any kind of criminal group or gang is very significant because organized crime always includes a mafia structure, like the Italians call it. A mafia structure means that organized crime always includes politicians, business people, judges, prosecutors, police, civil society groups that are the ones that you can see in Mexico right now giving water, food, medicines to poor people. So in the movies, you only see the people with guns, the sicarios, like they call it in Colombia. But that's only one dimension. That's the muscle of organized crime. On top of this people, on top of those people who are carrying guns and killing people, you have a political structure, a civil society structure, a business, a legal business structure, and, of course, a judicial structure captured by organized crime. That's the difference between mafia and a criminal group. So in Mexico, organized crime was born out of the state in the 1940s. So it's very difficult to eradicate that kind of criminal network, organized crime, from inside the state.
Organisiertes Verbrechen und Korruption gehen Hand in Hand. Eine Binsenweisheit, sicher. Und trotzdem glaube ich, dass man sich keine Vorstellung in Deutschland macht, was für Blüten das in Mexiko treibt. So zum Beispiel klang 2018 die letzte Präsidentschaftsdebatte zwischen den Kandidaten, die Mexikos nächster Präsident werden wollten.
I'm telling you, I am not corrupt.
Are you certain of that? So what if I show you proof? Would you quit? If I show you the contracts, will you give up your candidacy?
No.
If I show you the contracts worth 170 million, if I show them, will you give up your candidacy?
No, I am not corrupt like you. I am not corrupt like you.
Nur damit man mal versteht, wie weit die Korruption die Institution durchdrungen hat. Der ehemalige Leiter der mexikanischen Bundeskriminalpolizei, Tomás Cerón de Lucio, der Top-Polizist des Landes also, wird gerade jetzt per internationalen Haftbefehl von Interpol gesucht. Und um vielleicht noch meine absolute Lieblingsgeschichte in diesem Zusammenhang zu erzählen, sie liegt schon 3 Jahre zurück, der Gouverneur der Provinz Tamaulipas, Tomás Yarrington, wurde wegen Drogenhandels und Geldwäsche angeklagt und floh ins Ausland. Die 8 mit mexikanischen Steuergeldern bezahlten persönlichen Bodyguards nahm er aber mit auf seine Flucht. Und selbstverständlich wurden diese Bodyguards weiterhin vom Steuerzahler bezahlt.
And the good news, and their good news in this case, is that this government in Mexico has started in a very clumsy, uncoordinated fashion to address the corruption within the political system, the corruption within the judicial system. And if you look at the Financial Intelligence Unit that in Mexico works within the Ministry of Finance, you will see quite a lot of activity in the past year and a half since López Obrador, President López Obrador, came to power. You see, as I said before, thousands of millions of pesos that have been frozen by the state, frozen from the cartel of Jalisco Nueva Generación and from the Sinaloa cartel, that are the two most important criminal networks in Mexico that are right now operating, in the case of the cartel of Sinaloa, in 72 countries, including Germany, and the Jalisco Nueva Generación, that as far as we know is operating in 17 countries around the world. So these are multinational criminal networks. So the Mexican state has started to address the problem.
Would you really argue that it is different this time?
It is different because fighting organized crime is not just a judicial challenge. It's also a social challenge. You need to have civil society participating, like in Italy during the 90s. You need to have civil society pressuring the state to enact new laws. You need to have the political elite feel threatened by organized crime, like it's happening right now in Mexico, where organized crime, after so many years of growth, they're threatening members of the state, politicians, judges, police, like in the attempt against the life of the chief of police of Mexico City. So now the elites are also under pressure to do something more.
And this is a new thing?
That's a new thing, yes. You see that the political elites are starting to feel the pain. And I mentioned to the media in Mexico and to international media a few weeks ago that it came to my attention through a source, through three sources, but let's say that all those three sources are corroborating the same thing, that the cartel of Jalisco Nueva Generación has literally developed a list of targets that they were attempting to kill. And among those targets, you have the president of Mexico. Among those targets, you see the Minister of Foreign Affairs. Among those targets, you see, the chief of the Financial Intelligence Unit that is actually freezing all those thousands of millions of pesos. Among those targets, you see the Federal Minister of Security. And among the targets, you see the man who was actually attacked a few weeks ago, the chief of police of Mexico City. So when that starts to happen and Mexican organized crime starts to behave like Pablo Escobar in the 1980s, killing ministers, using explosives against aircraft, when you see half of the Supreme Court massacred in Colombia in the 90s, then the elite starts to realize that the monster that they allow to grow is going after them too. It's not just the average Mexican suffering assassinations, disappearances. Now the elites are suffering the same kind of violence that the average Mexicans were suffering for so many years. So that may have changed. And now you see some reaction. As I said, so far it's an uncoordinated reaction. It's a chaotic reaction. The Financial Intelligence Unit is working very well, but the Attorney General is not working very well. It's quite frozen. It's quite inactive. So we need to start seeing more coordination among the federal government institutions, you know, prosecutors, intelligence agents, federal police, judges. And so far, we do not see that, but we see the beginning. And that's why this cartel, that acted against the Minister of Security of Mexico City was feeling the pain of the state going after their assets, their criminal assets. So this is a good beginning, even though we do not want to see violence. But let's see that act of violence against the chief of police of Mexico City was an indicator that the state began to do something useful for the first time in many years.
Also, wie wird man der Lage Herr? Wie kriegt man das Problem hin? Viele Experten sagen, dass Mexiko fundamentale Veränderungen braucht, angefangen bei der Justiz, die viel zu wenig tut, um wirklich Verbrecher zu jagen. Eine Schlüsselfigur scheint ein fast 80 Jahre alter Mann zu sein, namens Alejandro Gertz Manero, der Generalstaatsanwalt Mexikos. Und nicht wenige Mexikaner sagen, dass man mit so einem Strafverfolger an der Spitze den Kampf gegen das Verbrechen gleich aufgeben könnte.
I assume that he's an honest man. He's an academic. He's the president of a university. He appears to be a good man, but he's not capable of cleaning up such a huge bureaucracy that has been heavily infiltrated by organized crime for many, many years before this administration. So the problem is far above his head, apparently. His attorney general's office is paralyzed. Imagine that the financial intelligence unit, a small office within the Ministry of Finance, is freezing thousands of millions of pesos, and the attorney general's office, that has much more power, thousands of staff, is only blocking 100 million. So the attorney general's office is paralyzed. It's paralyzed by incompetence and it's paralyzed by corruption. And that's one of the main problems, even though the attorney general himself, Dr. Gertz Manero, seems to be a good man, an honest man, a man who also suffered the consequence of crime within his own family. So there's nothing personal against the attorney general. There is a problem that this attorney general's office has been corrupted, has been infiltrated by organized crime for many, 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 many years. And now it's still paralyzed. And I'll give you some numbers to just bring some data into this picture so it doesn't seem to be a subjective opinion. In 2018, you had in the entire Mexico, in the entire country, 553 people detained for organized crime. In the entire country, detained. Only 52 people were accused during the entire 2018. Now imagine this. Mexico is considered the third most important country in the world in terms of its criminal economy. Third, according to the Global Integrity Report that is published every 2 years. Third. And the Attorney General's office only accuses during the entire 2018 52 people. Let me give you another number. 2019, last year, from January until September of last year, 236 people were detained on organized crime charges. Of the 236 people detained, arrested, only 10 people were accused in the entire country. 10, 10. So this is a number that shows you clearly that the Attorney General's office is paralyzed. So it's not subjective, it's a fact. So until the Attorney General's office activates itself with a good anti-mafia unit, where they know the structure of organized crime, the composition of organized crime, how they function here and there, you will not see the beginning of the end of this nightmare. It's clearly a problem. I usually like to provide my opinions based on numbers, based on hard data. Otherwise, it's just a subjective opinion. And this clearly shows you that still, even though the Attorney General has goodwill, he has a wonderful diagnosis of the problem because he agrees with me on what the problem is. So we agree on that. He's a good man. He's honest academic. He is completely inefficient in the way that he is handling the Attorney General's office because you do not see an anti-mafia program applied to the very Attorney General's office that has been infiltrated in the past.
You said at the beginning that this government appears to be different, They're trying to fight. They're trying to corner the cartels. But it seems to me that we already know how this story will end. The former Mexican president, Felipe Calderón, was supposed to be strong on crime, strong on the cartels. He declared war. He brought the army in. And now we have more dead bodies. We have more gangs. We have more crimes than ever. And as we learned a couple of months back, his right hand was apparently compromised.
Former President Calderón appeared to have the political will. He appeared to have the political will at the beginning of his administration, but he had no capacity. He had no political capacity. Because he had organized crime within his cabinet, infiltrated. His main minister of public security, García Luna, Genaro García Luna, was working for the Sinaloa cartel.
This is Genaro García Luna, and he served as Mexico's Secretary of Public Security for 6 years. Now he's facing charges of cocaine trafficking conspiracy, as well as making false statements. And during his time as a high-profile leader, he's accused of accepting millions of dollars in bribes, all in exchange for providing protection to drug kingpin Joaquin El Chapo Guzman and his cartel. In the past 30 years, El Chapo helped smuggle more than $12 billion of drugs into the U.S.
The federal prosecutors in Brooklyn, USA, have accused this former minister of Calderón of protecting one of the cartels, the most powerful cartel in Mexico even now, the Sinaloa cartel, or what they call Cartel del Pacífico. Now, in 2010, when my sources brought information to my attention documenting the huge number of arrests of members of other cartels and the extremely few number of arrests of members of the Sinaloa cartel, I immediately brought this to the attention of the media, to the attention of experts, to the attention of the Mexican state, that Sinaloa cartel members were not being touched during the Calderón administration. I did that in 2008. So there you see a case that is a clear example of what I was saying at the beginning of this podcast, that organized crime in Mexico is a political and judicial cancer because organized crime is inside of the state. And the case of García Luna, according to the indictment by American prosecutors, is a clear example of what I was talking about. And that's the reason that the Calderón administration had no capacity to fight organized crime because he had organized crime inside his cabinet. So this has happened many times in Mexico throughout history because, as I said at the beginning of this podcast, organized crime in Mexico was born with the state, hand in hand.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Für diese Folge habe ich unter anderem mit meinen Kollegen Sonja Peter-Anderl und Jens Glüsing gesprochen. Ich bedanke mich bei Professor Dr. Edgardo Buscaglia und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Sehr ans Herz möchte ich Ihnen Stimmenfang legen, unseren Innenpolitik-Podcast, jeden Donnerstag neu. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis nächsten Freitag. Professor Buscaglia, das mag eine naive Frage sein, aber warum floriert das organisierte Verbrechen gerade in Mexiko?
Now, organized crime operates all over the world. Canada, Germany.
Das organisierte Verbrechen ist weltweit verbreitet. Kanada, Deutschland, in allen Ländern der Welt gibt es kriminelle Netzwerke, die an Verbrechen wie illegalem Glücksspiel, Prostitution und Geldwäsche beteiligt sind. Deutschland hat viel davon. Aber organisiertes Verbrechen in Ländern mit starken Institutionen wie in Deutschland verhält sich still. Sie begehen keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es gibt keine Massengräber. Menschen verschwinden nicht einfach. In Ländern, in denen der Staat extrem schwach ist, hängen Leichen an Brücken. Dort sehen Sie kriminelle Netzwerke, die mit dieser extremen Gewalt operieren, wie sie es in Mexiko Stadt gesehen haben, als der Polizeichef, der den Status eines Staatsministers hat, von einer paramilitärischen Gruppe von 29 Männern angegriffen wurde. Das organisierte Verbrechen verhält sich also extrem gewalttätig, so wie in Mexiko, wo jeden Monat Tausende entführt werden, weil viele Teile des Staates vom organisierten Verbrechen erfasst wurden. Gruppen konkurrieren untereinander. Das Sinaloa-Kartell, das Jalisco-Kartell. Sie konkurrieren untereinander, nicht nur Märkte zu erobern, auf denen sie Drogen, Menschenhandel, Waffenschmuggel und alle möglichen Arten von Waren und Dienstleistungen kontrollieren wollen. Darüber hinaus konkurrieren sie um den Einfluss auf die Politik. Wenn sie sehen, dass ein Beamter in einem gewissen Bundesstaat für ein kriminelles Netzwerk arbeitet, kann es sein, dass ein weiteres kriminelles Netzwerk sich veranlasst fühlt, diesen Politiker zu ermorden, um ihn zu ersetzen. Das Ziel der organisierten Kriminalität in Mexiko ist die Kontrolle des Staates.
Das heißt also, dass getötete Politiker nicht selten für Kartelle gearbeitet haben.
Sie müssen jeden Fall einzeln betrachten, einzeln analysieren. Sie können keine allgemeine Regel aufstellen. Der Politiker kann ermordet worden sein, weil das kriminelle Netzwerk, das den Politiker ermordet, glaubt, dass der Politiker für die gegnerische Gruppe arbeitet. Oder weil es denkt, dass der Politiker dem Netzwerk schadet. Der jüngste Versuch, den Sicherheitsminister von Mexiko-Stadt umzubringen, ist so ein Fall. Man kann deutlich sehen, dass das Kartell von Jalisco Nueva Generación unter den vielen Polizeieinsätzen der letzten Zeit litt und viele seiner Geschäfte in Mexiko-Stadt schließen musste in den letzten 6 Monaten. Die Steuerfahndungseinheit innerhalb der Regierung hat im vergangenen Jahr Milliarden von Pesos auf Konten eingefroren. Der Anschlag gegen den Polizeichef vor 2 Wochen wurde eindeutig durch die Tatsache verursacht, dass das Kartell, das kriminelle Netzwerk, den Schmerz spürte. Der Staat tat endlich das, was er tun sollte.
Vielleicht nochmal die Frage. Was macht Mexiko so besonders in diesem Zusammenhang?
So, the existence of organized crime in Mexico is very much attached to
Die Existenz des organisierten Verbrechens in Mexiko hängt sehr stark mit der Geschichte des mexikanischen Staates zusammen. Das organisierte Verbrechen in Mexiko war immer politisch. Der Unterschied zwischen organisierter Kriminalität und jeder Art von krimineller Gruppe oder Bande ist entscheidend, da organisierte Kriminalität immer eine Mafia-Struktur hat, wie die Italiener das nennen. Mafia-Struktur bedeutet, dass das organisierte Verbrechen immer Politiker, Geschäftsleute, Richter, Staatsanwälte, Polizei und zivilgesellschaftliche Gruppen einbezieht, so wie das derzeit in Mexiko zu sehen ist, wo die Kartelle Lebensmittel und Medikamente für arme Menschen bereitstellen. Damit sichern sie sich die Zustimmung in der Bevölkerung. In den Firmen sieht man nun die Leute mit den Waffen, die Sicarios, wie sie in Kolumbien sagen. Das ist aber nur eine Dimension. Das ist der Muskel des organisierten Verbrechens. Hinzu kommt eine politische Struktur, eine zivilgesellschaftliche Struktur, eine legale Geschäftsstruktur und natürlich eine Justizstruktur. Das ist der Unterschied zwischen der Mafia und einer kriminellen Gruppe. In Mexiko wurde das organisierte Verbrechen in den 40er Jahren aus dem Staat heraus geboren. Es ist also sehr, sehr schwierig, dieses innerhalb des Staates auszurotten.
That kind of criminal network organized crime from inside the state.
Organisiertes Verbrechen und Korruption gehen Hand in Hand. Eine Binsenweisheit, sicher. Und trotzdem glaube ich, dass man sich keine Vorstellung in Deutschland macht, was für Blüten das in Mexiko treibt. So zum Beispiel klang 2018 die letzte Präsidentschaftsdebatte zwischen den Kandidaten, die Mexikos nächster Präsident werden wollten.
I'm telling you, I am not corrupt.
Are you certain of that? So what if I show you proof? Would you quit? If I show you the contracts, will you give up your candidacy?
No.
If I show you the contracts worth 170 million, if I show them, will you give up your candidacy?
No, I am not corrupt like you. I am not corrupt like you.
Nur damit man mal versteht, wie weit die Korruption die Institution durchdrungen hat. Der ehemalige Leiter der mexikanischen Bundeskriminalpolizei, Tomás Cerón de Lucio, der Top-Polizist des Landes also, wird gerade jetzt per internationalen Haftbefehl von Interpol gesucht. Und um vielleicht noch meine absolute Lieblingsgeschichte in diesem Zusammenhang zu erzählen, sie liegt schon 3 Jahre zurück, der Gouverneur der Provinz Tamaulipas, Tomás Yarrington, wurde wegen Drogenhandels und Geldwäsche angeklagt und floh ins Ausland. Die 8 mit mexikanischen Steuergeldern bezahlten persönlichen Bodyguards nahm er aber mit auf seine Flucht. Und selbstverständlich wurden diese Bodyguards weiterhin vom Steuerzahler bezahlt.
And the good news, and there are good news in this case.
Die gute Nachricht in diesem Fall ist, dass diese Regierung in Mexiko zwar sehr ungeschickt und unkoordiniert, aber zumindest begonnen hat, die Korruption des politischen Systems anzugehen. Auch die Korruption innerhalb des Justizsystems. Und wenn Sie sich die angesprochene Steuerfahndungsbehörde ansehen, die in Mexiko im Finanzministerium arbeitet, werden Sie sehen, dass sie in den letzten 1,5 Jahren, seit López Obrador an der Macht ist, ziemlich aktiv ist. Milliarden Pesos, die dem Jalisco und dem Sinaloa-Kartell gehörten, wurden eingefroren. Das sind derzeit die 2 größten Kartelle, das aus Sinaloa, das in 72 Ländern einschließlich Deutschland tätig ist, und das aus Jalisco, das in 17 Ländern operiert. Das sind multinationale kriminelle Netzwerke, und der mexikanische Staat hat also begonnen, das Problem anzugehen.
Würden Sie wirklich sagen, dass es diesmal anders ist?
Es ist anders diesmal, weil die Bekämpfung des organisierten Verbrechens nicht nur eine juristische, sondern auch eine soziale Herausforderung darstellt. Die Zivilgesellschaft muss wie in Italien in den 90ern beteiligt sein. Sie muss den Staat unter Druck setzen, neue Gesetze fordern. Die politische Elite muss sich vom organisierten Verbrechen bedroht fühlen, so wie das gerade in Mexiko passiert, wo das organisierte Verbrechen nach so vielen Jahren erstmals wirklich Spitzenpolitiker und Polizisten bedroht. Jetzt stehen erstmals auch die Eliten unter Druck, etwas zu tun.
So now the elites are also under pressure to do something more.
Und das ist neu, richtig?
That's a new thing. Yes, you see that the.
Das ist neu, ja, dass die politischen Eliten beginnen, den Schmerz zu spüren. Sehen Sie, ich habe vor einigen Wochen gegenüber 2 internationalen Medien erwähnt, dass ich durch eine Quelle, genau genommen waren es sogar 3 Quellen, erfahren habe, dass das Jalisco-Kartell buchstäblich eine Liste von Politikern vorgelegt hat, die es töten möchte. Auf dieser Liste ist der Präsident von Mexiko, der Außenminister und natürlich der Chef der bereits angesprochenen Steuerfahndung, die Milliarden Pesos eingefroren hat. Auf dieser Liste stand auch der Polizeichef von Mexiko-Stadt, der ja jetzt tatsächlich angegriffen wurde. Wenn dies geschieht und sich die Kartelle in Mexiko wie Pablo Escobar in den 80er Jahren verhalten, als es zu Anschlägen auf Passagierflugzeuge kam, als die Hälfte des obersten Gerichtshofs in den 90er Jahren in Kolumbien massakriert wurde, merkt die Elite, dass das Monster, das sie hat wachsen lassen, auch hinter ihnen her ist. Es ist nicht mehr nur der durchschnittliche Mexikaner, der das Leid, die Attentate, die verschwundenen Angehörigen erdulden muss. Jetzt sind es auch die Eliten. Das hat sich jetzt vielleicht geändert, würde ich sagen. Und jetzt sehen Sie die Reaktion. Es ist eine etwas unkoordinierte Reaktion, eine chaotische Reaktion. Die angesprochene Steuerbehörde arbeitet sehr gut, aber der Generalstaatsanwalt leider nicht. Er ist eher inaktiv. Wir brauchen also mehr Koordination zwischen den Institutionen der Bundesregierung. Staatsanwälte, Geheimdienste, Bundesrichter. Bis jetzt sehen wir das nicht. Wir sehen den Anfang. Und das spürt dieses Kartell. Das ist also ein guter Anfang. Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass der Staat etwas Nützliches unternommen hat.
Also, wie wird man der Lage Herr? Wie kriegt man das Problem hin? Viele Experten sagen, dass Mexiko fundamentale Veränderungen braucht, angefangen bei der Justiz, die viel zu wenig tut, um wirklich Verbrecher zu jagen. Eine Schlüsselfigur scheint ein fast 80 Jahre alter Mann zu sein, namens Alejandro Gertz Manero, der Generalstaatsanwalt Mexikos. Und nicht wenige Mexikaner sagen, dass man mit so einem Strafverfolger an der Spitze den Kampf gegen das Verbrechen gleich aufgeben könnte.
I assume that he's an honest man. He's an academic.
Ich nehme an, dass er ein ehrlicher Mann ist. Er ist Akademiker. Er hat promoviert. Ist Präsident einer Universität. Er scheint ein guter Mann zu sein. Aber er schafft es nicht, in einer so großen Bürokratie aufräumen zu können, die seit vielen, vielen Jahren von den Kartellen infiltriert wurde. Das Problem scheint ihm über den Kopf zu wachsen. Seine Generalstaatsanwalt scheint fast gelähmt. Stellen Sie sich vor, dass die Steuerfahndungseinheit nur ein kleines Büro im Finanzministerium hat und Milliarden einfriert. Und die Generalstaatsanwaltschaft, die viel mehr Macht hat und Tausende von Mitarbeitern, blockiert nur 100 Millionen. Die Generalstaatsanwaltschaft ist gelähmt durch Inkompetenz, durch Korruption. Und das ist eines der Hauptprobleme. Obwohl, wie gesagt, der Generalstaatsanwalt selbst, Dr. Gerz Moreno, ein aufrichtiger Mann zu sein scheint, ein ehrlicher Mann, ein Mann, der auch persönlich unter den Folgen des organisierten Verbrechens leiden musste. Ich habe also nichts Persönliches gegen den Generalstaatsanwalt. Vielleicht machen einige Zahlen meinen Punkt klar, damit das nicht als meine subjektive Meinung verstanden wird. Im Jahr 2018 wurden in ganz Mexiko 533 Menschen wegen organisierter Kriminalität inhaftiert. Angeklagt wurden 52. Das muss man sich mal vorstellen. Mexiko gilt laut dem Global Integrity Report als das drittwichtigste Land der Welt in Bezug auf seine kriminelle Wirtschaftsaktivität. Das dritte. Und die Generalstaatsanwaltschaft klagt im gesamten Jahr 2018 nur 52 Leute an. Lassen Sie mich Ihnen eine andere Zahl geben. 2019. Im letzten Jahr, von Januar bis September letzten Jahres, wurden 266 Personen wegen organisierter Kriminalität inhaftiert. Von den 266 inhaftierten Personen wurden nur 10 angeklagt. 10. 1. 0. Dies ist also eine Zahl, die Ihnen deutlich zeigt, dass die Generalstaatsanwaltschaft gelähmt ist. Solange sich die Generalstaatsanwaltschaft nicht mit einer guten Anti-Mafia-Einheit ausstattet, die der Struktur des organisierten Verbrechens Rechnung trägt, werden wir das Ende dieses Albtraums nicht sehen. Der Generalstaatsanwalt, wie gesagt, mag guten Willen haben. Und er hat auch eine wunderbare Diagnose des Problems. In diesem Bezug sind wir uns einig. Aber er ist völlig ineffizient in der Art und Weise, wie er die Generalstaatsanwaltschaft verwaltet. Weil sie nicht sehen, dass ein ordentliches Anti-Mafia-Programm installiert wird und man weiß, dass die Generalstaatsanwaltschaft selbst in der Vergangenheit infiltriert wurde.
Because you do not see an anti-mafia program applied to the very attorney general's office that has been infiltrated in the past.
Sie sagen, dass dies alles ein neuer Anfang sein könnte, dass der Staat wirklich etwas tut, jetzt endlich. Aber viele haben den Eindruck, dass sie diese Geschichte schon oft gehört haben, des Präsidenten, der endlich durchgreift. Ex-Präsident Felipe Calderón erklärte den Kartellen vor gut 10 Jahren offiziell den Krieg. Und die Folge? Es gab so viele Tote wie noch nie. Es gab mehr Kartelle, nicht weniger, und mehr Gewalt und nicht weniger. Und vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass die rechte Hand des Präsidenten Calderón von einem der Kartelle bezahlt worden war.
Former President Calderón appeared to have the political will.
Der frühere Präsident Calderón schien den politischen Willen zu haben. Er schien zu Beginn seiner Amtszeit wirklich durchgreifen zu wollen. Aber er konnte es nicht. Ihm fehlten schlichtweg die Instrumente. Die Kartelle hatten sein Kabinett infiltriert. Der Minister für öffentliche Sicherheit, García Luna, arbeitete für das Sinaloa-Kartell.
This is Genaro García Luna, and he served as Mexico's.
Das ist Genaro García Luna. Er war 6 Jahre lang Mexikos Minister für öffentliche Sicherheit. Jetzt ist er wegen Drogenhandels und Falschaussagen angeklagt. Während seiner Amtszeit soll er Bestechungsgelder in Millionenhöhe angenommen haben, um den Drogenkönig El Chapo Guzmán und sein Kartell vor Verfolgung zu schützen. El Chapo soll Drogen im Gegenwert von mehr als 12 Milliarden Dollar in die USA geschmuggelt haben.
Die Bundesanwaltschaft in Brooklyn, USA, hat diesen ehemaligen Minister von Calderón beschuldigt, eines der mächtigsten Kartelle, das Kartell von Sinaloa, geschützt zu haben. Als ich 2010 von meinen Informanten darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es eine große Anzahl von Verhaftungen von Mitgliedern anderer Kartelle gab und eine äußerst geringe Anzahl von Verhaftungen von Mitgliedern des Sinaloa-Kartells, brachte ich dies sofort zur Sprache. Ich habe das den Medien gesagt, dass es seltsam sei, dass die Mitglieder des Sinaloa-Kartells offenbar von der Verhaftungswelle nicht berührt waren. Ich habe das bereits im Jahr 2008 getan. Sie sehen also in diesem Fall das, was ich zu Beginn dieses Podcasts gesagt habe. Das organisierte Verbrechen in Mexiko ist ein politischer und juristischer Krebs. Er liegt innerhalb des Staates. Und der Fall des Sicherheitsministers Luna ist ein klares Beispiel dafür, wovon ich gesprochen habe. Das ist der Grund, warum lange keine Regierung in der Lage war, das organisierte Verbrechen zu bekämpfen. Die Kartelle saßen am Kabinettstisch. So ist dies in Mexiko im Laufe der Geschichte viele Male passiert, weil ich zu Beginn dieses Podcasts sagte, dass organisierte Verbrechen und der mexikanische Staat zur gleichen Zeit geboren wurde.
So, this has happened many times in Mexico throughout history, because as I said at the beginning of this podcast, organized crime in Mexico was born with the state, hand in hand.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno. Für diese Folge habe ich unter anderem mit meinen Kollegen Sonja Peter-Anderl und Jens Glüsing gesprochen. Ich bedanke mich bei Professor Dr. Edgardo Buscaglia und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Alle Spiegel-Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcast und den üblichen Podcast-Apps. Sehr ans Herz möchte ich Ihnen Stimmenfang legen, unseren Innenpolitik-Podcast. Jeden Donnerstag neu. Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis nächsten Freitag.